Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Ja, willkommen zur November-Ausgabe vom anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Unser diesiges Thema ist Überwachung und das ist natürlich ein sehr weites Feld. Deshalb werden wir Überwachung im Internet erstmal ausklammern und konzentrieren uns auf die Überwachung im öffentlichen Raum. Das heißt konkret, wir sprechen über aktuelle Möglichkeiten der Überwachung, reden darüber, was ihr dagegen unternehmen könnt, stellen euch die neue Chapulce-Broschüre mit dem Namen Disrupt vor und geben zuerst einmal eine historisch-philosophische Einleitung.
Stellt euch vor, ihr sitzt in einer kleinen grauen Zelle, deren gesamten Raum ihr mit 8 Schritten durchmessen könnt. Auf der Außenseite der Zelle eintönige Betonwand. An den Seitenwänden der Zelle eintönige Betonwand. In unzählig wiederkehrender Abfolge. Zelle um Zelle um Zelle. An der Rückseite jeder Zelle eine Öffnung, welche den Blick auf ein grelles Licht und einen riesigen, gesichtslosen Turm ermöglicht, der dennoch Peripherie schlafloser Augen ist. Diese schlaflosen Augen haben die Möglichkeit, jede Bewegung in jeder Zelle zu beobachten, ohne je selbst gesehen zu werden, ohne zu wissen, ob und wer dich beobachtet. Passt du deine Bewegungen, deine Schritte, deine Haltung, ja sogar deine Gedanken an, um keine der geschriebenen und ungeschriebenen Regeln zu durchbrechen. Wir reden hier nicht von der Herr der Ringe. Wir sprechen hier vom Benthamschen Panoptikum, einem architektonischen Konstrukt für Gefängnisse, Fabriken oder Psychiatrien, sowie laut Foucault einer Metapher für die Disziplinierung, Überwachung und die modernen Herrschaftsstrukturen. Jeremy Bentham lebte von 1784 bis 1832. Er schuf das Panoptikum als konkreten Entwurf einer Disziplinierung und gleichzeitigen Überwachung einer Mehrzahl von Menschen. Das Prinzip der Bauten ist, dass von einem zentralen Ort aus alle Fabrikarbeiterinnen oder Gefängnisinsassen beaufsichtigt werden können. Im Mittelpunkt steht ein Beobachtungsturm, von welchem aus die Zelltrakte abgehen. So kann der Wärter in der Mitte die Zelle einsehen, ohne dass die Insassen wiederum die Wärterin sehen können. Das liegt daran, dass die Gefangenen aus der Sicht der Wärterinnen im Gegenlicht gut sichtbar sind, sie selbst jedoch im Dunkeln stehen müssen. Mithin wissen die Insassen nicht, ob sie gerade überwacht werden.
Bentham wird so Baukunst zum Mittel der Erziehung. Bentham sagt, dass die Verbesserung der Moral, die Erhaltung der Gesundheit, die Belebung des Arbeitseifers, der gordische Knoten der Armengesetze nicht zerschlagen, sondern gelöst wird. Und all dies durch eine simple architektonische Idee. Er meint damit, dass die potenziell dauerhaft überwachten Menschen sich selbst kontrollieren und selbst reglementieren, ohne dass eine konkrete Bestrafung dafür nötig ist. Dadurch wird die Überwachung ein Selbstläufer. In Realität umgesetzt wurde das Panoptikum zum Beispiel in den Gefängnissen in Millbank, Kirkdale, Arnhem, Pittsburgh und auf der Gefängnisinsel La Isla de la Juventud in Kuba. Das Gefängnis in Kuba wurde allerdings 1967 bereits geschlossen. In Arnhem wurde diese Form des Gefängnisses allerdings bis letztes Jahr 2016 genutzt. Danach wurden dort Asylsuchende aus Syrien untergebracht. Michel Foucault, ein französischer Philosoph, Psychologe und Soziologe, analysierte 1975 in seinem Buch Überwachen und Strafen dieses Panoptikum. Er überträgt die architektonische Idee des Panoptikums auf eine metaphorische Ebene, auf ein Abbild der Machtstrukturen unserer Gesellschaft. Nach Foucaults Ansicht kommt es zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert zu einer Transformation der Machtform. Er beschreibt, dass die traditionelle, Bestrafungsmacht durch eine auf Überwachung ausgerichtete Disziplinarmacht abgelöst wird. Er merkt an, dass es gewinnbringender und wirksamer ist, zu überwachen als zu strafen. Und dies nennt er dann Disziplinargesellschaft. Das Panoptikum ist quasi eine Metapher, die zeigt, wie die Disziplinarmacht wirkt. Foucault hat das Panoptismus genannt. Das bedeutet, dass die Menschen permanent sichtbar und kontrollierbar sind, während die, die kontrollieren, unsichtbar bleiben. Unser Verhalten wird quasi in jedem Lebensabschnitt durch verschiedene Institutionen vorbestimmt. Es folgt die Beobachtung vieler durch wenige. So zum Beispiel Schülerinnen durch Lehrer, Arbeiterinnen durch Vorarbeiterinnen, Bürger durch Verwaltungsbeamte. Bentham versucht, durch eine perfekte Struktur die Menschen zu disziplinieren. Aber andererseits auch darum, die Disziplin vielseitig und diffus verteilt in der gesamten Gesellschaft wirken zu lassen. Also um quasi eine Automatisierung und Entindividualisierung von Macht. Okay, das sind zwei komplizierte Wörter. Das heißt, Macht soll also automatisch und nicht personenabhängig wirken. Zum Beispiel die Monarchin, die von oben herabthront, ist einfach nicht mehr nötig.
Wir haben gerade über den Philosophen Foucault gehört. Und ein guter Freund von ihm war der französische Philosoph Gilles Deleuze. Und er baut auf dieser Theorie auf und entwickelt den Begriff der Kontrollgesellschaft. Seiner Meinung nach ist Foucaults Modell veraltet. Der Grund dafür ist, dass die Machtstrukturen zu starr geworden sind und sich nicht selbst weiterentwickeln können. Sie können also nach Meinung von Deleuze nicht weiter so funktionieren, wie Foucault sie beschrieben hat. Als kapitalistischen Gegenentwurf werden aber neue dynamische Strukturen entschaffen. So wird zum Beispiel Kontrolle privatisiert. Dadurch kommen nun neue Kräfte in diese alte starre Ordnung. Diese neuen Kräfte etablieren Macht nicht mehr nur durch Strafe oder deren Androhung, sondern vor allem durch den Verbrauch von Waren. Und außerdem, und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, entwickeln sie die Vorstellung, dass wir selbst zur Ware werden und somit einer andauernden Selbstoptimierung unterliegen. Die Disziplinargesellschaft von Foucault versuchte also stets, den Einzelnen von außen zu erfassen und zu beeinflussen, beispielsweise mit Geh- und Verboten. Die Kontrollgesellschaft überlässt diese mühselige Arbeit vermehrt den Einzelnen selbst. Das bedeutet, wir alle reflektieren, bewerten und reglementieren uns in den verschiedensten Lebenslagen immer wieder selbst. Wir kontrollieren unser Ess- und Sportverhalten, um unseren Körper den gesellschaftlichen Normen anzupassen und als Resultat fit für den Arbeitsalltag zu sein. Wir versuchen, einen lückenlosen Lebenslauf zu leben mit möglichst vielen Praktika und Zusatzqualifikationen und Social Skills, um uns auch wieder auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen. Also wir betreiben eine Art Selbstanpassung, eine Selbstoptimierung in vorher definierten Normgrenzen. Diese Grenzen sind meistens unsichtbar, können aber auch plötzlich sichtbar werden, beispielsweise im öffentlichen Raum durch Videoüberwachung.
Okay, wir haben euch bisher in den ersten Minuten unserer Sendung das Panoptikum vorgestellt und Foucaults Perspektive darauf. Und Foucault spricht in dem Zusammenhang einer gesellschaftlichen Analyse von der Disziplinargesellschaft. Weiterentwickelt hat das Deleuze und er hat eine Theorie entwickelt, die wir eben vorgestellt haben und den Begriff geprägt der Kontrollgesellschaft. Eine zentrale These von Deleuze ist, dass Macht in der Kontrollgesellschaft weder von Individuen noch von Institutionen ausgeübt wird, sondern dass sie ein Teil des gesamten Systems ist. Macht installiert sich quasi in der modernen Gesellschaft als ein automatischer Prozess. Und dieser Prozess wird andauernd von der Gesellschaft selbst angetrieben und ist deshalb oder auch dabei ebenso schwierig zu sehen und zu erfassen für uns. Und genau darauf beruht aber eben diese Wirksamkeit der Kontrollgesellschaft. Aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema Videoüberwachung. So wie das panoptische Konstrukt eben nicht nur ein Bauwerk ist, sind Videokameras nicht nur leblose Maschinen. Sie nehmen Einfluss auf Verhaltensweisen der Menschen im öffentlichen Raum und sie suggerieren eine Warnung, die Drohung einer Strafverfolgung, ohne eigentlich offenzulegen, welches Verhalten das Richtige ist. Und so ist es quasi Aufgabe von uns Menschen, das vermeintlich richtige Verhalten aus unserer Umgebung selbst herauszufinden. Durch die Beobachtung anderer Menschen oder die Gestaltung des Raums entwickeln wir quasi ein Verhalten, das angepasst ist zu dem, was alle anderen vorleben. Und dies setzt sogenannte Mechanismen, wie vorhin schon vorgestellt, der Selbstkontrolle und der Selbstoptimierung frei. Das bedeutet, dass wir selber eine Reglementierung, eine Art der Macht, eine Abhängigkeit etablieren, die eigentlich gar nicht direkt auf uns wirkt.
In videoüberwachten Räumen gelten dann ganz spezifische soziale Normen. Diese Normen sind aber nirgendwo näher benannt. Der Mensch entnimmt das richtige Verhalten aus der Gestaltung der Umgebung. Das Beispiel des Panoptikums vom Anfang hat gezeigt, dass die Kontrolle im Inneren des Bauwerks auf die Gefangenen einwirkt, sich aber auch aus den Gefangenen selbst heraus fortpflanzt. Dadurch kann die Kontrolle überhaupt erst mächtig werden. Das Beispiel der Videoüberwachung zeigt, dass die Idee des Panoptikums sich heutzutage von seinen steinernen Mauern befreit hat. Die ganze Gesellschaft ist laut Deleuze einer permanenten Kontrolle ausgesetzt, die immer flexibler, variabler und mobiler geworden ist. Die MachthaberInnen können sich also in absolute Unzulänglichkeit, sogar Abwesenheit zurückziehen und dennoch eine Vielzahl verschiedener Räume kontrollieren. Anstatt einer statischen Kontrolle, wie in dem Beispiel des Gefängnisses, wird so eine Form der permanenten Kontrolle in vordefinierten Situationen geschaffen. Also es kommt sozusagen nicht mehr auf den einzelnen Menschen und sein Verhalten oder Fehlverhalten an, sondern ob eine Situation, ein spezifischer Raum, eine Gefahr birgt, dass die Menschen dort von den sozialen Normen abweichen. So hütet beispielsweise ein ganzes Heer von Sicherheitspersonal und Videokameras die sozialen Normen eines Bahnhofes, da dieser als potenzieller Ort einer Normabweichung gesehen wird.
We'll be right back. Circle A.
Dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
So, herzlich willkommen zurück zum anarchistischen Hörfunk aus Dresden bei unserer Sendung über Überwachung. Jetzt wurde gerade schon ein wenig über die Überwachung und die Mechanismen der Überwachung geredet. Jetzt wollen wir zu einem weiteren Part kommen, und zwar zur Videoüberwachung. Natürlich ist das sicherlich jeder Person bekannt. Es gibt irgendwo an der Wand oder in einem Raum eine Kamera. Und diese Kamera ist vielleicht auch noch verspiegelt, das heißt, man weiß auch gar nicht, in welche Richtung sie filmt. Und durch diese Kamera passt sich dann vielleicht der Mensch in seinem Verhalten an und verhält sich natürlich dann vielleicht gar nicht so natürlich, wie er es ohne Kamera tun würde. Mit dieser Kamera kann man dann natürlich was aufnehmen, und das Aufgenommene, das wird dann häufig verwertet. Und ein Part, wie das verwertet wird, ist die sogenannte Gesichtserkennung oder Gesichtserkennungssoftware. Und zwar wird dann mit Hilfe der Kamera und einer Analysesoftware die Bilder der Kamera aufgeschlüsselt. Und dieser Prozess läuft so, dass zum ersten überhaupt erstmal festgestellt wird, ob in dem Bild nun eine Person oder vielleicht ein Gegenstand zu erkennen ist. Und wenn es sich dann um ein Gesicht handelt, wenn das die Software herausgefunden hat, dann wird im zweiten Schritt dann anhand von Merkmalen dann eine Person oder um wen es sich eben handelt, identifiziert. Und dazu gibt es 2 Verfahren. Das ist einmal ein 2D-Verfahren und ein 3D-Verfahren. Und im 2D-Verfahren, da werden geometrische Vermessungen besonderer Merkmale beziehungsweise besonderer Punkte im Gesicht getätigt, wie zum Beispiel der Abstand von Auge zu Nase, und das wird dann mit vorhandenen Daten, die in einer Datenbank vorliegen, abgeglichen, und daraus kann dann eben ermittelt werden, um wen es sich handelt. Dazu sind auch genau die biometrischen Passbilder, die wir alle immer so schön für unsere Pässe brauchen, verwendet, und die finden dann eben in eine Datenbank Eingang, und aus dieser Datenbank können dann eben diese Merkmale oder diese Identifikationsmerkmale und diese biometrischen Daten ausgenommen werden oder herausgenommen werden. Dann im 3D-Verfahren findet das Ganze noch ein bisschen komplizierter statt, und zwar wird da noch verschiedene weitere Merkmale, die wir euch jetzt nicht extra aufschlüsseln wollen, die finden da noch weiter Eingang in dieses Analyseverfahren. Das hat mit Schatten zu tun und der Höhe der verschiedenen Punkte, die analysiert werden. Und diese Gesichtserkennung, die wird momentan in Berlin getestet, und zwar am Bahnhof Südkreuz. Und da läuft eben gerade ein Probeverfahren zur Gesichtserkennung. Und da sind verschiedene Bereiche markiert, und in diesen Bereichen wird gefilmt, und während gefilmt wird, findet in Echtzeit dann die Analysesoftware die Personen heraus, oder es wird versucht herauszufinden, die Personen, die in einer Datenbank davor registriert worden sind, und diese werden dann abgeglichen mit den Personen, die da durchlaufen. Und da wird dann eben gerade getestet, ob das Erfolg hat und ob dieses Verfahren funktioniert. Und da sind auch extra Zonen eingerichtet, wo dann steht, man wird gerade überwacht von einer Kamera, die dieses Verfahren anwendet. Und dann gibt es auch eben Zonen, wo das gekennzeichnet ist, dass man jetzt diesen Bereich verlässt. Nur wenn man den Bahnhof durchquert, ist das Problem, dass man sich eigentlich dieser Zone nicht entziehen kann. Und zwar, wenn man eben da durchläuft, kann man halt einfach in so eine Zone reinkommen, und ob man das möchte oder nicht, das liegt leider dann nicht mehr in seinem eigenen Ermessen, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der nicht sonderlich gut ist in meinen Augen, dass man sich diesem ganzen Verfahren nicht direkt entziehen kann. Ein paar größere Ausmaße hat das zum Beispiel auch in Russland angenommen. Da ist Gesichtserkennungssoftware schon in flächendeckender Verwendung. Das wurde eingeführt und das hat dann in Russland schon ganz andere Ausmaße angenommen.
Aber nicht nur Gesichtserkennung wird durch maschinelles Lernen immer weiter perfektioniert. Es werden Daten aus immer mehr Quellen zusammengeführt und auf Verknüpfungen untersucht, sogenanntes maschinelles Lernen und Big Data. Dabei werden statistische Zusammenhänge gefunden, aber es entsteht kein Wissen im klassischen Sinne, nämlich dass Zusammenhänge erklärt würden. Trotzdem werden auf Basis eben dieser computergenerierten Scores oder Wahrscheinlichkeiten Entscheidungen getroffen, die die Leben Einzelner konkret beeinflussen. Vielleicht geht es nur um die Konditionen, zu denen ich eine Versicherung abschließen möchte. Vielleicht wird man aber auch am Grenzübertritt gehindert. Ist man in der falschen Gegend der Welt unterwegs, könnte es allerdings auch die eigene Auslöschung per Drohnenmord bedeuten. All diesen Fällen ist gemein, dass die Gegenüber, sei es eine Grenzpolizistin, sei es ein Sachbearbeiter, immer weniger autonom handelnde Subjekte mit Ermessensspielräumen sind, sondern tendenziell zu ausführenden Organen einer undurchschaubaren Maschinerie werden. Im Regelfall sind auf diese Weise getroffene Entscheidungen nicht erklärbar. Weder sind die verwendeten Daten bekannt, noch die Art ihrer Verknüpfung. Die zugrunde liegenden Algorithmen sind obendrein meist geschützte Geschäftsgeheimnisse irgendwelcher Firmen. Es kann also keiner was dafür, wenn im Einzelfall Unrecht geschieht. Menschen werden also zum Objekt maschinell gefällter Entscheidungen. Da beim maschinellen Lernen keine sachlich begründeten Zusammenhänge, sondern nur Wahrscheinlichkeiten errechnet werden, gibt es dabei notwendig eine Fehlerquote. Ob die Einschätzung der Maschine stimmt, ist eine Frage der Statistik. Es geht nicht mehr um den Einzelnen, die Einzelne, sondern darum, die Bevölkerung mit möglichst geringer Fehlerquote zu verwalten. Die Parameter sind dabei anpassbar. Gerät das System unter Druck, wird nachgesteuert und gegebenenfalls auch eine höhere Fehlerquote in Kauf genommen. Völlig unabhängig von der Güte der getroffenen Entscheidungen, und der resultierenden Steuerungsleistung des Systems ist diese Art des Managements von Gesellschaft mit der Vorstellung von Einzigartigkeit und Würde von Menschen völlig unvereinbar.
We'll be right back.
Ihr hört den Anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Okay, jetzt haben wir heute schon ganz viele verschiedene Sachen gehört und es klingt irgendwie alles vielleicht auch ein bisschen schrecklich, aber tatsächlich haben sich natürlich auch immer so Menschen Gegenstrategien überlegt und wir wollten uns euch jetzt nur was kurz vorstellen. Es gab schon sehr lange immer den Versuch, quasi Kameras zu finden und deren Lage zu verdeutlichen. Und dafür gab es ganz lange nur so spezielle Software und es gab nur so marginalisierte Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und quasi ihre eigenen Projekte aufgebaut haben. Und so gab es zum Beispiel das französische Projekt, die Sans Surveillance, die quasi eine eigene Kartensoftware erstellt hatten, wo Menschen dann für ihre eigene Stadt quasi eine Karte bekommen haben, um da die Kameras einzutragen. Und da gab es quasi dann die Möglichkeit, die Arten der Kamera, die Höhe oder den Winkel einzutragen. Mittlerweile ist es so, dass es nicht mehr ganz so ein Spaten-Nerd-Ding ist, sondern mittlerweile hat OpenStreetMaps Kameras als einen Point of Interest in seine Liste aufgenommen. Das heißt, du kannst quasi dich einloggen und kannst selber Kameras eintragen. Und das kann, da bei OpenStreetMap ein offenes Projekt ist, können das halt alle tun und alle Menschen können Kameras eintragen. Was ist quasi die Idee dahinter? Vielleicht wissen wir alle schon eine ganze Menge über Überwachung, aber viele Leute haben nicht so eine richtige Idee davon oder oft bleibt das so ein bisschen abstrakt. Also ein wichtiger Punkt ist quasi, diese Überwachung zu visualisieren. Das heißt, oft ist es einfach sehr einprägsam, wenn ich so eine Karte sehe, wo plötzlich ich mitbekomme, dass irgendwie die Hälfte meiner Stadt komplett videoüberwacht ist, dann wird diese ganze Realisierung dieser Überwachung doch nochmal vielleicht präsenter und so besteht die Möglichkeit, Menschen zu sensibilisieren. Wir haben auch ein bisschen das Glück hier in Deutschland, das heißt ja, dass es eben doch noch recht streng reglementiert ist im Vergleich zu anderen Orten. Obwohl das jetzt nicht heißt, dass es eben halt hier keine Überwachung gibt, ne, sondern es gibt trotzdem einen Haufen Kameras überall. Trotzdem ist es nicht mehr, noch nicht ganz so einfach wie an anderen Orten, wie diese berühmte Stadt in UK, wo man einfach kommt, es gibt eigentlich keinen Weg, wo man nicht gefilmt wird, wenn man durch die Stadt geht. Genau. Und ja, und zum anderen einfach gibt es halt eben Informationen, wie und wo kann ich mich bewegen, ne? Welche Kameras sind dort? Wir haben vorhin gerade gehört, es gibt Gesichtserkennung mittlerweile. Dann weiß ich, okay, wenn ich darauf keinen Bock habe, gehe ich halt einfach an bestimmte Orte nicht, wo ich weiß, es gibt genau diese Gesichtserkennungskamera. Oder eben, genau, ich kann mich, versuche adäquate Mittel, um mich zu verstecken. Wenn klar ist, okay, wir gehen dahin, weil es vielleicht eine gezielte politische Aktion ist, dann gibt es eben Möglichkeiten, wie sein Gesicht nochmal schön anzumalen mit geometrischen Formen, um so diese Softwareerkennung zu verwirren oder solche Sachen. Genau. Und es gibt ja auch immer wieder Aufrufe und Anleitungen sowie eigentlich sehr schöne Aktionsvideos auch im Internet zu finden, wie zum Beispiel solche Kameras verschönert werden können oder eben gleich ganz ausgeschaltet werden können.
Bei diesem ganzen Gedanken über Gegenstrategien sind wir irgendwie zu einer Frage gekommen, die euch vielleicht auch interessiert und mit der ihr euch auch mal beschäftigen könnt. Und die lautet, ist es einfacher, aus einer Kontrollgesellschaft auszubrechen, als aus einer Disziplinargesellschaft? Also wir haben dann so dran gedacht, irgendwie, wenn du halt in so einer Gesellschaft lebst, wo irgendwie schon dein Alltag so komplett militärisch, disziplinar durchstrukturiert ist und du morgens zum Morgenappell in deiner Schule antreten musst, sind vielleicht auch deine möglichen Widerstandsformen ganz andere als in dieser Gesellschaft, wo wir ja eigentlich doch sehr viele Freiheiten haben und in uns selbst diese Macht und diese Normen in unsere Umgebung tragen. Und so kommen wir jetzt auch zu einem Teil der Antwort, dass wir eigentlich durch die technischen Möglichkeiten uns selber auch neue Möglichkeitsräume eröffnen, die unseren Handlungsspielraum dann wiederum erweitern. Und so können wir das Panoptikum natürlich auch umdrehen. Also, dass wir die Institutionen durchleuchten und kontrollieren, ohne selbst gesehen zu werden. Da kommen wir jetzt so ein bisschen von diesem analogen Bereich weg und das ist eigentlich auch nochmal so ein ganz großes Feld mit der ganzen digitalen Überwachung, aber einfach so als kleines Gedankenexperiment für den Widerstand. Wäre das ja eigentlich mal ganz sinnvoll, sich drüber Gedanken zu machen, ob wir uns transparente Strukturen erkämpfen können und uns so gegen diese permanente Kontrolle wehren können und aber gleichzeitig eben die Macht, die auf uns wirkt, die Kontrolle, die auf uns wirkt, sichtbar zu machen. So erschließt sich dann auch gleich der nächste Punkt. Die Frage, was mit dem kommenden Cyberspace passiert, ist also durchaus eine politische Frage und keinesfalls nur eine technologische. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir Macht verteilen können, wie wir auch selber als Menschen in einer Gesellschaft Macht in uns tragen und das auch immer wieder reflektieren in den jeweiligen Situationen und auch im digitalen Raum. Und Menschen, die sich schon ganz lange mit diesen Cyberspace-Technologien befassen, ohne sich einer traditionellen Machtinstanz zuordnen zu lassen, sind zum Beispiel Hacker. Und ich glaube, das würde auch nochmal so eine komplette Sendung eröffnen, was alles gehackt werden kann und welche kreativen Arten des Widerstands das Hacken ermöglicht.
Ja, jetzt hatten wir gerade schon die Hacker angesprochen. Wir möchten euch jetzt eine Broschüre empfehlen und ans Herz legen. Und zwar ist die nämlich vom Hacktivistinnen, also einem HackerInnen-Kollektiv, und zwar von Chapulchu. Die haben eine Internetseite. Chapulchu, das ist capulcu.blackblocks.org. Das ist deren Website und die haben vor kurzem eine neue Broschüre, die Disrupt, also so viel wie unterbrechen heißt, herausgebracht. Und mit einer dieser Personen haben wir jetzt ein Interview im Studio. Ja, wir haben jetzt Lars vom Kollektiv Chapulchu bei uns im Studio
Und dem möchten wir jetzt ein paar Fragen stellen. Als erstes würden wir ja gerne wissen, wer seid ihr, das Kollektiv Chapulchu?
Okay, wir haben uns 2013 gegründet. Das war so ein bisschen das Jahr, als die Veröffentlichungen von Edward Snowden so in der Diskussion auftauchten, wo Edward Snowden die Enthüllung über die NSA rausgehauen hat, selber abtauchen musste und wir den Eindruck hatten, ja, es bräuchte eigentlich ein verbreitertes Wissen über digitale Selbstverteidigungsmethoden. Haben da versucht, eben jenes Betriebssystem, was Edward Snowden auch benutzt hatte, um unentdeckt trotzdem mit Journalistinnen kommunizieren zu können. Das haben wir versucht, so ein bisschen auch Leuten, die nicht computeraffin sind, nahe zu bringen. Das war unser Einstieg in eine breitere Diskussion, wo wir festgestellt haben, Selbstverteidigung alleine reicht nicht und haben uns deshalb mit mehreren Gruppen zusammengetan, die über die Bundesrepublik verstreut sind und treffen uns regelmäßig zum Diskutieren und daraus sind zwei weitere Broschüren entstanden.
Und ihr beschäftigt euch in eurer neuesten Broschüre hauptsächlich mit Technikkritik. Und warum beschäftigt ihr euch mit Technikkritik?
Unser Eindruck war, dass wir die aktuellen technologischen Entwicklungen, die von einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit geprägt sind und die unserer Meinung nach uns eher in große Abhängigkeit bringen, statt uns mit neuen Instrumenten zu versorgen und sozusagen zu befähigen, unser widerständisches Dasein besser zu organisieren. Diese Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten, vielleicht Widerstand zu organisieren durch Nutzung unterschiedlicher Techniken, aber gleichzeitig auch zu sehen, dass gesamtgesellschaftlich wir eher in die Defensive geraten über die Abhängigkeit und über ein Steigen von Herrschaftsverhältnissen. Das hat uns dazu bewogen, die Dinge ein bisschen genauer zu analysieren. Und deswegen sprechen wir auch eher kritisch von einem technologischen Angriff und nicht nur von irgendeiner technologischen Entwicklung.
Aber das ist keine Ablehnung von Technik so grundallgemein, oder?
Nee, wir sehen selber, dass auch in unserer widerständischen Kultur nutzen wir viele Techniken und wir sehen darin auch einen Sinn. Wir unterscheiden aber tatsächlich ein bisschen zwischen dem Werkzeugcharakter einer Technik und dem, was sich vielleicht in einem gesellschaftlichen Innovationsschub durch Verwendung verschiedener Techniken eingebettet in eine Ideologie als Technologie uns präsentiert. Und da würden wir sagen, dass es technologische Entwicklungen gibt, die ganz klar zum Ziel haben, die Unterwerfungsstrategien und Mechanismen zu verfeinern. Also wir rekurrieren da in einem Beispiel auf die Fließbandideologie, die so ein bisschen in der Verfeinerung mit modernen Algorithmen einen immer weiteren Zwang der Optimierung sozusagen mit sich bringt. Da sehen wir tatsächlich einen Angriffscharakter und da sehen wir die Verantwortung, dass Gesellschaft dort kritischer mit umgehen muss und auch Opposition beziehen muss.
Dann hast du den technologischen Angriff vorhin erwähnt. Kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren, was darunter gemeint ist?
Genau, das ist tatsächlich etwas komplexer, weil wir es nicht mehr nur mit einem klassischen Angreifer zu tun haben, der sich in irgendeiner Form als staatliche Behörde oder so präsentiert, so wie wir es in der klassischen Überwachung haben, wo wir sagen, da gibt es Akteure, die das Durchleuchten unserer Privatsphäre sozusagen als Interesse formulieren, sondern mittlerweile gibt es, wo Überwachung, aber aus der Erfassung heraus auch die Bewertung und Lenkung von Individuen, das hat sich mittlerweile als wahres Geschäftsmodell entwickelt und deswegen ist der Angreifer nicht mehr so leicht auszumachen, sondern es sind sehr, sehr viele Angreifer. Und um es noch komplizierter zu sagen, wir sind teilweise über unser Partizipieren an diesen Technologien, werden wir sozusagen mit involviert in diese Technologien. Das heißt, wir sind teilweise nicht nur Opfer, sondern auch in der angreifenden Position. Das macht es ein bisschen komplexer. Aber wir verstehen unter dem technologischen Angriff, grob gesprochen, die Tatsache, dass keine dieser Technologien neutral ist. Sie haben ihre Historie und sie wurden entwickelt, um einen bestimmten gesellschaftshistorischen Aspekt sozusagen durchsetzen zu können. Es ist Herrschaftstechnologie. Wir können das beim Fließband durchaus sehen. Das war nicht nur ein Umstand, dass es jetzt die Elektrifizierung möglich gemacht hat, Fließbänder zu nutzen, sondern das Fließband wurde entwickelt, um die Autonomie des Arbeiters einzuschränken und zu bekämpfen. Also Taylor sprach tatsächlich von War, also von Krieg führen. Insofern ist dieser Angriffscharakter nicht irgendwie eine Zuschreibung, die wir jetzt aus einem linksradikalen Milieu tätigen, sondern von den Inventoren selber so gewählt.
Okay, und diesem Angriff versucht ihr dann sozusagen mit euren Broschüren eine Art Gegenangriff entgegenzusetzen.
Genau, wir plädieren eigentlich dringend dafür, erstens für eine kritische Haltung, und Technologiekritik bedeutet nicht unbedingt die Zurückweisung jeder Technik und den Rückfall in vordigitale Zeiten, aber es bedeutet tatsächlich zu analysieren, was ist die Interpretation, was sind die Erwartungshaltungen von Gesellschaft an Technologie und die zu diskutieren. Und der Gegenangriff wäre tatsächlich unserer Meinung nach eine Wiederbelebung einer praktischen Technologiekritik. Und das heißt durchaus in den Diskurs eingreifen. Das kann aber auch heißen, einzelne Techniken gebündelt zu Technologien auch wirklich physisch anzugreifen. Den Widerstand sehen wir übrigens ein bisschen breiter gefasst als vielleicht den klassischen linksradikalen Widerstand. Wir sehen auch Formen von nicht konformem Verhalten, von Sperrigkeit, soziale verkrustete Strukturen, wie wir sie vorfinden, wenn in Indien Leute sich nicht dazu erziehen lassen, das Bargeld abzuschaffen und smarte Bezahlsysteme einzuführen. Wenn sie sagen, sie möchten ein zensiertes Internet von Facebook als umsonst Internet-Alternative, aber halt mit starker Beschränkung. Wenn sie das ablehnen, all diese Formen von Widerständigkeit sehen wir auch. Und die haben wir versucht, in diesem Buch ein bisschen genauer zu beschreiben und hoffen, dass das inspirierend wirkt.
Mhm. Aber so wie das jetzt rüberkam, dann ist es ja eher ein ziemlich subliminaler Angriff. Also nicht so, also schon direkt, aber nicht, dass er sehr konfrontativ auftritt, sondern dass er eher sehr unterschwellig daherkommt.
Gut, aber er kann auch konfrontativ sein. Also wir haben zum Beispiel eine Initiative in den USA beschrieben, wo die Firma Google eine Brille auf den Markt gebracht hatte. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Die nannte sich Google Glasses. Und Google Glasses ist sowas wie eine Brille, die ständig mit videografiert. Also es läuft ein Video. Aber sie ist mit so viel Intelligenz ausgestattet, dass man das, was man durch die Brille erblickt, auch gleichzeitig im Netz googeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt dich angucke, dann kann ich direkt herausfinden, was ich im Netz über dich finde. Diese Art fanden ganz, ganz viele Leute so übergriffig, dass es eine Kampagne gab, die nannte sich Google Glassholes und hat sich sozusagen als kulturelle Kampagne gegen Google gestellt. Und die waren durchaus handgreiflich, die Auseinandersetzung. Also da wurden Leute, die nicht bereit waren, die Brille abzusetzen und in einem Club oder in den typischen Kneipen auftauchten, da gab es dann durchaus schon mal eins auf die Nase. Also das kann auch konfrontativ sein.
Und das diese Brille angesprochen, das trifft sich jetzt auch nochmal ganz gut mit dem Thema unserer Sendung, und zwar Überwachung. Und wir haben uns gefragt, warum ist das Panoptikum auf dem Cover eurer Zeitschrift?
Genau, wir haben das Panoptikum, also vielleicht für die Leute, die es ja jetzt nicht sehen können. Es ist ein altes, abgewracktes Panoptikum aus Kuba, nämlich ein Gefängnis. Und die Idee des Panoptikums ist, dass sozusagen der Wärter im Turm selbst nicht gesehen werden kann, aber in alle Zellen reingucken kann, weil er sozusagen im Zentrum eines zylindrischen Turmes steht. Und dieses nicht gesehen werden können, bewirkt also eigentlich permanent damit rechnen zu müssen, dass man gerade überwacht wird. Wir fanden aber insbesondere dieses mittlerweile betagte und nicht mehr in Funktion befindliche Gefängnis eigentlich ein ganz gutes Sinnbild. Denn dieses Panoptikum beschreibt nur ansatzweise das, um was es eigentlich geht. Nämlich es hat diesen reinen klassischen Überwachungscharakter. Und wir haben extra ein etwas älteres Panoptikum sozusagen gewählt, um zu sagen, okay, das ist eine vielleicht auch eher in Richtung Orwellscher Interpretation gehende Auslegung dieses Geschäfts. Und wir würden viel zentraler noch sehen, das, was aus der Überwachung sozusagen ableitbar ist, was dann für Bewertungen, für Mechanismen in Gang treten, die uns davon abhalten, vielleicht widerständig zu sein, andere Formen des Denkens sozusagen überhaupt zu wagen. Diese Dinge, die in diese Lenkungsökonomie eher reingehen, die finden wir noch viel zentraler.
Okay, in dem Sinne, wenn wir vielleicht in 50 Jahren zurückschauen und dann bringen wir eine neue Zeitschrift raus, auf der vielleicht eine alte Kamera ist und denken uns so, das war vielleicht damals Überwachung und schön, dass das jetzt vielleicht auch nicht mehr dem momentanen Standard entspricht. Das wäre vielleicht eine utopischer Gedanke, dem man vielleicht mehr wohlwollend entgegenblickt, als die momentane Entwicklung ist.
Okay, das kann durchaus sein. Aber wir müssen natürlich auch sehen, auch die klassische Überwachungskamera im öffentlichen Raum hat natürlich nicht ausgedient. Sie ist sozusagen das Auge. Und viel interessanter ist, wenn wir jetzt gerade in Richtung Berlin-Südkreuz blicken oder auch in andere Städte, ist eher, was für eine Technologie wird dahinter gehängt. Also die Gesichtserkennung als Automatisierung, die dann den Überwachenden gar nicht mehr dazu nötigt, ständig darauf zu schauen, sondern eine automatisierte Gesichtserkennung, die dann gekoppelt mit einer Datenbank durchaus gucken kann, wo findet auffälliges Verhalten statt, mit welchen Personen ist das eventuell in Verbindung gebracht. Erst dann gibt es vielleicht die Eingriffsschwelle für irgendwelche Ordnungsbehörden. All das ist natürlich insofern das Aufrüsten der alten Technologie findet statt. Und wir müssen eher den Charakter der dahinter geschalteten Erkennungs- und Lenkungstheorie, dem müssen wir wahrscheinlich eher mehr Beachtung schenken.
Was ja aber auch momentan erst möglich ist durch Big Data, wie man das immer nennt. Mhm. Dazu vielleicht noch eine Prognose für die Zukunft.
Genau, Big Data ist, glaube ich, neben der steigenden Rechenkraft eine der Grundvoraussetzungen für das, was wir als Schlüsseltechnologie bezeichnen, nämlich die künstliche Intelligenz. Das heißt, die Verwendung von selbstlernenden Algorithmen, die mit dem Rückgriff auf eine immer größer werdende Datenbank überhaupt die Chancen haben, Bilder, Sprache und andere Sachen zu erkennen, zu filtern und auf bestimmte Merkmale hin zu untersuchen, da ist das Big Data Geschäft sozusagen die absolute Grundvoraussetzung. Unsere Prognose für die nahe Zukunft, also für die leider schon sehr nahe Zukunft, wir glauben, dass innerhalb der nächsten 3 Jahre es, wenn wir nicht in der Lage sind, ein grundsätzliches anderes Verhältnis zu dieser lenkenden Technologie zu finden, dann glauben wir, dass es in unserer Umgebung so wimmelt von digitalen Assistenten. Und die digitale Assistenz der Zukunft wird stark zuhören. Wir werden gar nicht mehr genötigt sein, auf irgendwelchen Smartphones rumzuwischen, sondern digitale Assistenten reagieren auf Sprache, so wie es jetzt schon die ersten Modelle gibt. Das wird viel, viel ausgeprägter sein und das wird den gesamten öffentlichen und privaten Raum erfassen. Und für uns ist das eher eine Dystopie, also eine Utopie, die wir als negativ bewertet belegen. Und da halten wir es für dringend notwendig, uns gegenüber dieser Dominanz und der Bevormundung durch digitale Assistenz zur Wehr zu setzen.
Ja, und deswegen möchten wir nochmal auf die Broschüre hinweisen, die dritte, Disrupt. Da wird das Ganze nochmal genauer besprochen. Die gibt es im Internet herunterzuladen. Und das war Lars vom Technik-Kollektiv Chapulchu. Vielen Dank für das Interview.
Ja, besten Dank.
Runterladen könnt ihr die unter capulcu.blackblocks.org. Und wir wollen uns natürlich noch für den kleinen Fehler, der uns jetzt im Interview unterlaufen ist, entschuldigen. Da hat die Technik gerade nicht richtig mitgespielt. Und für die Interessierten, wird es auch eine längere Version dieses Interviews zum Nachhören auf unserer Radio-Website geben. Das werden wir in den kommenden Tagen hochladen. Also falls euch das Thema angesprochen hat, könnt ihr euch dann noch tiefgehender informieren darüber.
So, das war die November-Ausgabe vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden zum Thema Überwachung. Ja, ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr deprimiert mit unserem Thema. So noch so als Ausblick, das Panoptikum funktioniert natürlich nur, wenn alle mitmachen und sich davon beeindrucken lassen. Das heißt, ja, lasst euch nicht kleinkriegen und faltet euch auffällig. Diese Sendung könnt ihr nachhören auf ind.notraces.net. Dort findet ihr dann auch die Links zu der Musik, die wir heute gespielt haben und gleich noch spielen, die wie immer, wie auch die komplette Sendung, komplett unter Creative Commons lizenziert sind. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, Teile von unserer Sendung oder auch die Songs in eure eigenen Podcasts oder Radiosendungen einzubauen. Unsere nächste Sendung ist dann am 17. Dezember, wie immer um 16 Uhr auf Coloradio. So, und falls ihr jetzt immer noch deprimiert seid, gibt's noch ein bisschen Musik dagegen.